Moin moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute hört ihr mein Gespräch mit Daniela Neidhardt. Daniela ist in Österreich, Schwerpunkt, aber auch in der ganzen Dachregion als Personalvermittlerin aktiv und hat riesig viel Erfahrung in Recruiting und in Personalprozessen im Allgemeinen. Mit Daniela habe ich über das Thema Fachkräftemangel gesprochen und welche Herausforderungen in Unternehmen aktuell zu beobachten sind, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Ihre Schwerpunkte liegen in der Vermittlung von Top-Führungskräften, aber sie begleitet auch selbige, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Also sowohl für Unternehmen als auch für Kandidaten ist sie da aktiv. Und wir haben mal diskutiert, wie wir beide auf dieses Thema Fachkräftemangel gucken, welche Herausforderungen wir sehen, welche Maßnahmen wir beobachten, um Fachkräftemangel zu entschärfen oder damit umzugehen, wie sich Recruiting-Prozesse verändern, was wir so in den nächsten Jahren erwarten und ja, welche Empfehlungen wir für Unternehmen haben, da die nächsten Schritte zu gehen oder sich auf die nächsten Überraschungen rund um den Fachkräftemangel vorzubereiten. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Viel Spaß.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, da sind wir mittendrin. Hallo Daniela, ich freue mich, dass du heute in meinem virtuellen Studio bist.
Ja, danke Frank, erstmal für die Einladung. Es freut mich auch riesig, das erste Mal in einem virtuellen Studio zu einem Podcast eingeladen zu sein oder besser gesagt schon das zweite Mal jetzt, aber so richtig professionell von einem Moderator hier, das finde ich richtig toll. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken, ne, weil ich habe ja als Gäste oder wir Kurswechsler laden uns ja Gäste ein zu Themen, zu denen wir gerne in den Austausch kommen wollen, ne, und suchen uns dann natürlich entsprechende Expertinnen oder Experten, mit denen wir uns dann über Themen unterhalten können, um da den Hörern und Hörerinnen Mehrwert bieten zu können. Und heute soll es halt eben um deine Domäne gehen. Also ich sag mal, ganz oben drüber schreiben wir mal sowas wie Fachkräftemangel, aber du bist ja nun mal, sag ich mal, sehr hilfreich, wenn es um Personalgewinnung geht, aber was das konkret bedeutet und was du da ganz konkret für einen Service anbietest, das erzählst du den Hörern am besten selber. Von daher stell dich doch gerne mal vor, was du so machst und was du so in deiner Vita jetzt, ne, vielleicht jetzt nicht 20 Minuten lang, ne, aber dass die Hörer ein Gefühl dafür bekommen, wen hat der Frank sich denn da heute ans Mikrofon geholt?
Ja, also ich bin die Daniela Neidhardt, ich bin 46 Jahre jung und ich biete schon seit über 7 oder auch über 10 Jahre einen innovativen Personalberatungssupport an, und zwar auf Leader-Level, auf Führungskräfte-Level für KMUs und für mittelständische Unternehmen, die wirklich expandieren wollen. Das biete ich seit 7 Jahren an, das suche ich einfach im Auftrag der Unternehmen bestimmte Profile, die es auf dem Markt nicht so leicht gibt. Und da unterstütze ich mit meinem HR-Speedboot. Ja, das ist ein innovatives Personalberatungsformat. Das ist ein Konzentrat aus Human Resource Management, Personalvermittlung und Personalberatung, hier einfach vorzuqualifizieren und einfach die Kandidaten passgenau vorzuliefern. Das seit 7 Jahren, und zwar in der Dachregion. Auf der anderen Seite biete ich noch einen zweiten Service an, das ist Inverse Headhunting. Das ist eigentlich für die Kandidaten dann ein Support, wenn sie sich beruflich verändern wollen. Wenn sie den nächsten Karriereschritt anstreben oder wenn sie sagen, ich will eigentlich meinen passgenauen Fast-Traumjob, weil einfach die Lebenssituation sich verändert hat, da biete ich eine Karriereberatung an, die eigentlich ein Support ist, weil es sehr umsetzungsstark ist. Genau.
Sehr cool, ja. Und darüber hinaus bist du natürlich so in deiner Vita eine sehr erfahrene Personalerin, die halt alle Aktivitäten rund um, sag ich mal, Personalmanagement, Personalbeschaffung einfach aus dem FF kennt. So habe ich dich zumindest kennengelernt und das war die Idee, warum ich dich gebeten habe, hier zu mir in den Podcast zu kommen. Ja, dann lass uns vielleicht mal so ein bisschen ranrobben an das Thema Fachkräftemangel und Personalgewinnung. Was sind denn da aktuell so deine Beobachtungen, Was steckt denn so dahinter, wenn viele Unternehmen sagen, oh, ich finde gar nicht mehr so viele oder ich bekomme nicht mehr so viele Bewerbungen wie früher und die Kandidaten sind vielleicht auch nicht mehr so tauglich, kann ja durchaus auch sein. Ne, was nimmst du da wahr aktuell?
Also ich kann auch immer nur, wie gesagt, aus meiner Perspektive sprechen, aus meinen Beobachtungen, aus meiner Bubble. Ich möchte nicht jetzt irgendwie hier gänzlich über den komplexen Fachkräftemangel reden, sondern wirklich aus meiner Perspektive. Das möchte ich voranschicken. Ja, was ich wahrnehme, ist es wirklich für KMUs, die auch im Wettbewerb zu den Global Playern stehen, extrem schwierig für bestimmte Positionen im technischen Bereich oder im IT-Bereich oder im gewerblich-technischen Bereich hier adäquat Personal zu finden, Mitarbeiter zu finden. Warum? Weil sie einfach nicht so breit und groß und tief aufgestellt sind wie ein Konzern. Ein Konzern hat wirklich hier eigene Recruitingsabteilungen, eigene Talent Acquisitions, Abteilungen, Marketingabteilungen etc. Das haben KMUs oftmals nicht. Die sind sehr, sagen wir mal, allgemein gestrickt. Die haben vielleicht einen Human Resource Manager, der macht letztendlich alles. Und hier ist schon auch so ein Knackpunkt, denn es hat sich einfach enorm viel verändert. Diesen Fachkräftemangel, den gibt es tatsächlich. Natürlich muss man schauen, in welchen Bereichen es gibt diesen allgemeinen Personalfachkräftemangel. Das heißt, dass Mitarbeiter an sich fehlen aufgrund dieses demografischen Wandels. Das kann man auch mit Studien und mit Zahlen eindeutig sehen. Und auf der anderen Seite gibt es einen spezifischen Fachkräftemangel in bestimmten Branchen. Diese Branchen sind IT-Bereich, das wissen wir. Wir brauchen Programmierer, Coder, wir brauchen Systemadministratoren. Wir brauchen so viele IT-Fachkräfte, die es einfach momentan nicht gibt oder die es schon gibt, aber vielleicht in anderen Unternehmen schon sitzen. Wir haben in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel Hotellerie, Gastronomie, Eventmanagement, haben wir auch einen erheblichen Fachkräftemangel, auch durch Corona jetzt nochmal befeuert, weil einige sich halt in den 2 Jahren überlegt haben, einen anderen Job anzunehmen. Und was halt heute wirklich ist, es gibt halt extrem viele andere Möglichkeiten heutzutage aufgrund der Digitalisierung und aufgrund des Internets, dass wirklich enorme neue Jobmöglichkeiten und neue Jobbilder anbietet, dass dann viele einfach wechseln. Kurswechsler, da sind wir auch schon bei dir. Ich denke, viele wechseln die Spur. Ja, und der stationäre Einzelhandel hat auch enorme Schwierigkeiten, Mitarbeiter im stationären Verkauf, also auf der Verkaufsfläche, irgendwie zu bekommen. Ja, also wir haben wirklich in diesen Branchen, also ich sag mal MINT, mathematisch, informatisch, technisch und naturwissenschaftlich, da haben wir einen enormen Mangel. Wir haben einen enormen Mangel in Hotellerie, Gastronomie, Event und wir haben natürlich auch Ärztemangel und im Handwerkbereich, ja, auch im Handwerkbereich, was momentan halt alles schon elektronisch geht, ja, da fehlen halt auch schon die Azubis, die man praktisch dann fördern könnte.
Du hast den demografischen Wandel angesprochen. Also ich würde so weit gehen, dass im Grunde fast alle Branchen und fast alle Unternehmen inzwischen von diesem Fachkräftemangel betroffen sind, ne? Also Unternehmen, mit denen ich arbeite, wird Personal gesucht für Empfangstätigkeiten, für Vertriebstätigkeiten, für Marketingaktivitäten und. Ne? Ich glaube, einzelne Beispiele zu nennen ist schon hilfreich, aber das Thema ist so breit inzwischen. Die Spitze ist sicherlich alles, was so mit Technik zu tun hat. Und das glaube ich ganz, also jetzt nochmal ein Wort zum demografischen Wandel. Wir haben nun mal aufgrund der Geburten oder des Wechsels so in den geburtenstarken Jahrgängen viele jetzt so in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Und die letzten der geburtenstarken Jahrgänge stehen jetzt kurz vor der Pensionierung. Und alles, was nachkommt, sind ja rein nominell viel, viel weniger Menschen. Ne? Das muss uns einfach so bewusst sein. Jetzt ist es aber auch so, und da interessiert mich deine Meinung, durch Digitalisierung, Automatisierung, was ja mit 7 Meilenstiefeln voranschreitet, fallen natürlich auch viele Berufsbilder weg. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch so weitergehen. Also bestimmte Dinge, wo heute manuelle Handgriffe halt irgendwie notwendig sind, das machen halt einfach Maschinen, Technik, Roboter und so weiter. Besteht da eine Chance, dass sich das vielleicht dadurch ein bisschen ausgleichen lässt, halt an anderer Stelle diesen Mangel so ein bisschen zu kompensieren? Oder ist das Tropfen auf den heißen Stein? Wie schätzt du das ein?
Also ich denke, viele Berufsbilder werden sich verändern, rasant. Die verändern sich ja momentan auch schon rasant. Und es entstehen neue Anforderungen. Das sieht man jetzt auch schon. Die Anforderungen in digitalen Bereichen, die werden immer, immer höher. Ja, und der Trend geht wirklich hin, alles, was routiniert abläuft, alles, was digital umgesetzt werden kann, also komplette Routinetätigkeiten oder auch schwere körperliche Tätigkeiten, zum Beispiel im Lager, ja, die werden wirklich maschinell ersetzt, ja, durch Hochbau, Regallager etc. Da muss keiner mehr irgendwie körperlich was tun und es geht mehr in Richtung geistige Arbeit, ja. Also die ganzen körperlichen Berufstätigkeiten, die werden in Zukunft wegfallen. Ich habe jetzt einfach nur ein Beispiel. In Singapur gibt es Restaurants schon, wo auch kein Kellner mehr da ist, sondern der Roboter bringt dann das Essen dir hingefahren. Ich glaube, in Köln habe ich neulich auch einen Post gelesen auf Facebook, gibt es da auch schon jetzt einen Automaten, also wie gesagt, einen kleinen Roboter, der dann das Essen hinbringt. Also das heißt, das Kellnerproblem wäre auch schon ein bisschen gelöst, ja.
Da werden jetzt einige Hörerinnen und Hörer auf die Barrikaden gehen und sagen, oh, das will ich doch nicht, ich will doch nicht mit dem Roboter halt sprechen, ne? Aber was sollen die Restaurants denn machen, wenn sie kein Personal mehr finden? Sollen sie die Hälfte ihres Restaurants abdunkeln und schließen, weil sie da sozusagen den Service nicht mehr gewährleisten können, ne? Das ist ja auch aus der Not heraus, dass solche Ideen dann generiert werden, ne? Das muss man einfach wissen, ne? Ja, schönes Beispiel. Was siehst du denn, wenn jetzt diese Beobachtung in den Unternehmen zum Vorschein kommt. Ne? Einige sind da sicherlich schon sehr, sehr lange mit beschäftigt. Andere werden jetzt so nach und nach erst damit konfrontiert. Was siehst du da für Aktivitäten, um dem entgegenzuwirken? Was kann so ein mittelständisches Unternehmen da tun?
Ja, also da gibt es wirklich viele Aktivitäten, die sie machen können und ich kenne auch nur zahlreiche Beispiele, wo es wirklich funktioniert hat. Ich sehe zum Beispiel einmal Employer Branding. Employer Branding, das ist einfach diese Maßnahme, digital sichtbar zu werden mit dem Unternehmen und auch mit seinen eigenen Botschaftern, mit seinen Mitarbeitern, die einfach exzessiv Werbung betreiben, ja, für das Unternehmen. Die sind digital sichtbar, die betreiben Werbung auf Social Media und machen wirklich Employer Branding Kampagnen, ja. Manche geben das aus direkt an Werbeagenturen. Da entstehen dann manchmal etwas verzerrtere Bilder vom Unternehmen, wie es dann tatsächlich ist. Also ich plädiere wirklich für ein authentisches Employer Branding. Also die Attraktivität des Unternehmens sollte wirklich herausgekitzelt werden, um wirklich dann wie im Marketing sein UPS, also sein Alleinstellungsmerkmal einfach in die Welt zu tragen, um praktisch über Sog-Marketing wirklich so Kandidaten anzusprechen, zielgerichtet. Oder zum Beispiel, es wird Active Sourcing betrieben. Das heißt, die Inhouse-Recruiter, also Personalreferent oder Human Resource Manager, der vielleicht alles macht, ja, der spricht direkt über Active Sourcing Tools potenzielle Kandidaten via Social Media an, manchmal vollautomatisiert, manchmal teilautomatisiert, manchmal per Copy-Paste oder wie auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten und da wird dann praktisch ein Job verkauft. Ja, also man geht direkt auf Kandidaten zu und setzt sich mit dem in Kontakt und sagt, wir bieten dieses und jenes an und verkauft den Job. Das ist letztendlich wie ein Sales-Prozess. Ja, also der Switch hat schon stattgefunden oben im Kopf, dass der Kandidat, der Bewerber ein Kunde ist, ja. Das haben die Unternehmen schon erkannt, ja. Man muss sich um den Kunden kümmern, man muss an den Kunden rangehen. Das ist wie Akquise, es ist wie Sales, es ist wie Marketing, ja. Also Marketing und Sales sind ja auch heutzutage Social Selling sehr miteinander verknüpft. Das ist auch nur eine Einheit letztendlich, was da hier betrieben wird. Funktioniert sehr gut. Viele lagern auch zusätzlich ihr Recruiting aus an Agenturen. Das funktioniert auch recht gut. Zum Beispiel jetzt haben wir hier AMS, ja, Arbeitsmarktservice Agentur in Deutschland, aber hier Arbeitsmarktservice in Zell am See. Die haben jetzt praktisch in Spanien haben die ihre Kellner und ihre touristischen Fachkräfte etc. akquiriert, ja, für die Wintersaison hier bei uns in Zell am See. Ist nur ein Beispiel. Oder andere Hotels rekrutieren mit ganz tollen Benefits, ja, mit Anzeigen, mit Performance-Marketing-Anzeigen auf Social Media und zeigen, wir bieten dir ein eigenes Appartement, du kannst den ganzen Spa- und Wellness-Bereich nutzen in unserem Unternehmen. Wir bieten eine 30-Woche an, ja, im Service bei vollem Zeitausgleich, ja, oder Lohnausgleich und bieten halt besondere Dinge an, um halt wirklich die Bewerber anzuziehen. Auch werden die Hürden für eine Bewerbung extrem flach gehalten, gerade bei diesen Mangelberufen, die ich vorhin so genannt habe. Das heißt, man kann sich über eine Landingpage einfach nur Name und Telefonnummer angeben und dann wird man zurückgerufen von dem Recruiter oder per Chatbot wird dann noch geschaut, welche Werte vertrittst du, passt du auch zu unserem Team und so weiter. Dann gibt es so Cluster-Auffassung und dann wird der Kandidat einfach angerufen und dann geht man mit ihm ins Gespräch und dann bekommt man schon auch virtuell dann auch einen Arbeitsvertrag. Also das sieht man deutlich, ja, dass Personaleinstellungen auch komplett virtuell über die ganzen Medien stattfinden können und geschlossen werden, obwohl man sich noch nicht mal so persönlich gesehen hat, ja. Und viele Unternehmen, die verstanden haben, dass sie was bieten müssen, auch zum Beispiel den Kandidaten jetzt aus dem Ausland zu holen, dass man ihnen halt Sprachkurse gibt, dass man ihnen Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass man eine Inhouse-Akademie ihm zur Verfügung stellt, dass man ihm eine digitale Akademie zur Verfügung stellt, damit er zum Beispiel jetzt noch Excel oder wie auch immer noch lernen kann. Das haben die Unternehmen schon, also das haben die schon verstanden, ja. Und das ist auch sehr sinnvoll, denn ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich bestimmte Anforderungen habe, dass der Kandidat wirklich alles zu 100% erfüllt, ja. Also das ist utopisch, ja. Diesen idealen Kandidaten, die eierlegende Wollmilchsau, die auch immer wieder früher gefordert wurde oder die auch auf Management-Ebene oftmals gefordert wird, die gibt's einfach nicht. Dann muss man einfach sagen, was ist wirklich Must-Have, was ist das wichtigste Kriterium, worauf legen wir unseren Schwerpunkt und was muss er können und was können wir ihm zusätzlich noch beibringen, ja. Also diese Ausbildung, Training on the Job, in Verbindung, genau, mit einer Personalentwicklung halte ich für komplett sinnvoll. Ja, das wird auch ein Zukunftsmodell sein.
Da waren jetzt so irre viele Themen dabei. Ich greife noch mal so zwei, drei raus, wenn ich darf. Ne? Du hast am Anfang gesagt, dass du dafür plädierst, dass so ein authentisches Employer Branding praktiziert wird. Das würde ich gerne nochmal verstärken, ne? Weil was nutzt es denn den Unternehmen, wenn ich dann nach außen auf der Schauseite der Organisation da ein Medienfeuerwerk und da Darstellungen präsentiere, die ich dann hinterher, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat dann angeheuert hat im Unternehmen, dann überhaupt nicht einlösen kann, ne? Und da dann Frust entsteht und unter Umständen dann auch die neuen Kolleginnen dann wieder abhauen, wenn sie dann feststellen, Gott, oh Gott, oh Gott, was die mir dann da alles so in Aussicht gestellt haben, das wird ja hier überhaupt nicht eingehalten. Das war so dieser eine Aspekt. Dann hattest du gesagt, dass du beobachtest, dass die Unternehmen gerade so im mittelständischen Bereich eigentlich zu wenig Personal überhaupt für die Personalaktivitäten einsetzen. Da die kurze Zwischenfrage, beobachtest du denn da inzwischen schon Wandel, dass da sozusagen aufgebaut wird und mehr Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden, um diesen Fachkräftemangel, weil diese ganzen Aktivitäten, die du beschrieben hast, irgendwer muss sich ja drum kümmern, ne? Findet dieser Wandel schon statt?
Ja, dieser Wandel findet definitiv statt. Dazu trage ich auch dazu bei, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Anfrage vom mittelständischen Unternehmen bekomme, dass ich zum Beispiel einen Recruiter suchen soll oder einen Personalreferent, der dann letztendlich das komplette Personalwesen von A bis Z betreiben soll. Und wer wirklich mal diese verschiedenen Stationen oder die Aufgaben vom Human Resource Management weiß, dass man das selbst bei effizienter, effektiver, produktiver Arbeitsleistung nicht leisten kann, weil es sind wirklich vier Jobs in einem Human Resource Management. Und viele erkennen dann einfach, ja, für das Recruiting, was ja wirklich das Herzstück auch letztendlich des Unternehmens ist, weil da fällt ja auch Mitarbeiter Bindung und Personalentwicklung und Talentmanagement noch mit rein, ist entscheidend, dass man hier wirklich Ressourcen aufstocken muss, auch personell, ja. Also hier erlebe ich deutlich schon einen Wandel. Ich habe neulich einen Human Resource Manager kennengelernt, der macht das generalistische Personalgeschäft von A bis Z, und er hat jetzt zur Geschäftsleitung gegangen und hat gesagt, er braucht jetzt wirklich einen Recruiter speziell für diesen Fachbereich und einen Talent Acquisition Partner, der wirklich nur Talent Pipelines aufbaut, digital, damit man schnell verfügbar Kandidaten hat, wenn man neue Projekte zu besetzen hat. Ja, ja, genau. Also diesen Wandel sehe ich auf jeden Fall. Das Bewusstsein ist da, dass Human Resource Management mehr ist als nur ein bisschen Interviews führen, Anzeigen schalten,
Bewerbungen verwalten oder irgendwie sowas. Ja.
Und Marketing und Sales wirklich da spezifisch mit einfließt. Und wir wissen, Marketing und Sales ist mittlerweile schon so komplex, auch gerade digital, wenn ich da schon an die 80 KPIs denke, die es nur allein im Personalbereich gibt. Ja, man will ja das dann auch messen, man will ja auch effektiv und produktiv Recruiting betreiben. Und das ist letztendlich eine Spezialistenposition. Ja, und da spielt natürlich auch ein bisschen Psychologie oder ein bisschen bei der Personalauswahl vor allem, spielt dann auch die Qualifikation, die Psychologie auch eine große Rolle, ja, adäquat Personal auszuwählen. Ja.
Das ist tatsächlich der nächste Punkt, den ich bei deinen vorherigen Ausführungen noch auspicken wollte. Da bist du jetzt wieder rausgekommen. Diese Passfähigkeit von BewerberInnen zu ausgeschriebenen Stellen oder dem Personalbedarf. Dazu vorhin gesagt, die erwarten so die eierlegende Wollmilchsau, jetzt nicht nur im HR-Umfeld, sondern natürlich für alle Jobs halt mehr oder weniger. Was beobachtest du da? Findet da auch ein Umdenken statt, dass vielleicht dann eher so, dass, das Miteinander im Vordergrund steht, ob so eine Passfähigkeit zwischen den Menschen, die dann zusammenarbeiten sollen, im Vordergrund steht und das Fachliche. Na klar, wir wünschen uns alle irgendwie eine Basisqualifikation, aber dass dann natürlich auch vielleicht verstanden wurde, dass ich Leute dann noch qualifizieren kann und muss, um diese fehlenden fachlichen Skills dann auszugleichen. Geht so deine Beobachtung so in die Richtung?
Ja, da findet ein ganz großes Umdenken statt. Also wirklich so ein Mindset, ja, ein Mindshift, auch ein Behaviorset findet da wirklich statt, dass man sagt, gerade wenn man in diesen Mangelbereichen unterwegs ist, dass man sagt, wir bieten auch ganz offiziell Quereinsteigern, die das oder dieses nicht haben, bieten wir wirklich eine Chance, sich bei uns über Trainings, Akademien oder wie auch immer einzufinden und natürlich auch, dass der Teamfit entscheidend ist. Ich habe neulich auch Unternehmen gehabt, die haben dann das ganze Team entscheiden lassen. Ne? Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen heikel, ne? Wenn dann 20 sich für eine Führungskraft entscheiden sollen und alle haben das gleiche Stimmrecht und man hat vorher im Vorfeld eigentlich auch schon selektiert. Ja, das ist dann nochmal ein extra Thema, das es vielleicht nochmal zu beleuchten ging. Aber toi, 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 es ging ganz gut, ja. Also die Geschäftsleitung muss ja natürlich auch nochmal ihr Ja dazu geben, ja. Also der Teamfit stellt natürlich auch, ist eine ganz große Rolle, gerade was auch so Leadership angeht. Ich denke, das, was du ja auch anbietest, so Organisationsentwicklung, Organisation, Umbau, Aufbau, Entwicklung, dieses Leadership-Verständnis, das gibt es schon mittlerweile, ja.
Ja, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was mich vorweg tatsächlich an der Stelle nochmal interessieren würde, ist, so im Vorgespräch sind wir an den Punkt gestoßen, dass du gesagt hast, naja, wenn du so jetzt mit deinem Kernbusiness, also Top-Management-Positionen zu besetzen, zu vermitteln oder andersrum Kandidaten auf dem Niveau an der Angel hast und eine neue Herausforderung suchst, die dann passfähig ist und so weiter, da erlebst du gar nicht so einen großen Fachkräfte- oder Top-Führungskräftemangel an der Stelle, sondern die große, große Beobachtung ist eher so in der breiten Masse. Hast du dafür, vielleicht kannst du das nochmal bestätigen oder hast du eine Erklärung, warum das da anders ist?
Ja, Also ich muss wirklich sagen, für meine Qualifikationsbilder, die ich suche, habe ich einen regelrechten guten Bewerbungsrücklauf. Das heißt, über stellenweitreichende Portale mache ich anonymisiert eine Anzeige und suche einen CEO oder eine Führungskraft für in diesem Bereich. Und da habe ich einen echt hohen Rücklauf. Und das eigentlich schon auch über 20 Jahre. Das muss ich wirklich sagen. Ich bekomme auf ein Posting 160 Anwärter, ja, die sich darauf bewerben. Also ich sage ja immer, wir haben einen Fachkräftemangel, keinen Führungskräftemangel. Ich weiß nicht. Also das ist so mein Erfahrungswert. Wir haben viele, viele Häuptlinge, aber die Indianer fehlen uns, ja, die Fachkräfte, die im operativen Tagesgeschäft sitzen und mitdenken und mitmachen, da fehlt es uns, ja. Dagegen auf der höchsten Ebene, muss ich sagen, haben wir echt noch sehr viel Auswahl. Das ist meine Erfahrung. Zudem mache ich auch die Erfahrung, dass zum Beispiel in München, das kann ich jetzt auch wieder mit einem Beispiel belegen, okay, das sind jetzt vielleicht 30 Beispiele, die vielleicht jetzt nicht signifikant sind, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann hört, für eine Office-Manager-Stelle hat sie 100 wirklich Vorstellungsgespräche gehabt und sie ist nicht bei einer, also ja, bei einer Office-Management-Stelle durchgekommen. Und es waren so große Hürden, und die hatten so viel Rücklauf, weil das einfach so heiß begehrte Jobs offensichtlich sind, ja. Also im Office-Bereich, in diesem White-Collar-Bereich, haben wir echt noch ganz, ganz viele Kandidaten. Zudem erlebe ich auch, dass die 50-Plusler auf mich zukommen und sagen, Frau Neithardt, ich will also ein bisschen downsizen, also will nicht mehr jetzt so 100% Vollgas geben und Karriere machen etc., will downsizen. Und die kommen nicht einmal in diese normalsten Stellen im Office-Management oder Assistenzbereich oder wie auch immer, obwohl sie auch eine tolle Expertise mitbringen, kommen da einfach nicht in die Interviews rein. Also die werden durch die Masken, all das Diskriminierung gibt's ja angeblich nicht. Aber was so die Rückmeldungen von vielen 50-Pluslern reinkommt, offensichtlich gibt's schon eine kleine Altersdiskriminierung, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jedes Unternehmen das angeht, aber ich denke, wenn ein Post viral geht, auch mein Post ist viral gegangen mit 100.000 und x Kommentare und x mal geteilt mit ähnlichen Erfahrungswerten, dass 50-Plusler einfach eine wahnsinnige Leistung vollbringen müssen, um wieder on Job zu kommen. Da mache ich mir manchmal meine Gedanken. Fachkräftemangel, Fragezeichen, Fragezeichen. Einiges vom Fachkräftemangel ist sicherlich ein bisschen hausgemacht. Ich möchte nicht sagen, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, aber ein bisschen hausgemacht ist er schon. Gerade wenn ich so eierlegende Wollmilchsäue suche und auch immer sage, wir brauchen noch einen Kandidaten, wir brauchen noch einen Kandidaten. Ich erlebe es ja auch so oder ich habe es auch über Jahre erlebt. Ich habe 5 Kandidaten, die wirklich gepasst haben, ausgewählt und dann heißt es, Frau Neithardt, können Sie uns nicht noch einen anderen liefern? Können Sie uns nicht einen anderen liefern? Ja. Und dieses Verständnis, ich shoppe Kandidaten, ich schaue mir Kandidaten an und warte so lange, bis wirklich alle 25 oder wie auch immer abnicken und obwohl im Vorfeld auch schon einiges geprüft ist. Und da sage ich, es ist auch busy hausgemacht, also was ich so erlebe.
Ich würde mal so ein paar Hypothesen formulieren und du kannst mir mal zurückmelden, ob da was dran sein kann. Also für, sage ich mal, ein erfolgreiches Unternehmen brauche ich natürlich immer diese formelle Macht. Das heißt, diese absoluten Top-Positionen sind nach wie vor begehrt und die sind auch alle noch da, ne? Weil die verschwinden natürlich nicht durch Wandel auch von Organisationsstrukturen. Das wäre so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, so im Rahmen von New Work, anderen Formen der Zusammenarbeit, ne, da könnten wir jetzt jede Menge Buzzwords auflisten, agile Transformation und so weiter, verändern sich ja die Strukturen in den Organisationen. Die werden in der Regel dezentraler, Hierarchien werden flacher, somit wird die Anzahl so der mittleren Führungspositionen, die fällt in meiner Beobachtung. Also es sind wenige Unternehmen, die ich so im Blick habe, die jetzt irgendwie Führungsebenen aufbauen, so wie das so in 80er, 90er Jahren sehr stark zu beobachten war. Und das könnte, ist die weitere Hypothese, natürlich auch die Ursache sein, dass die weniger werdenden Führungsjobs von den Menschen nach wie vor sehr begehrt sind und du halt auf die Führungsposition entweder im Top-Bereich oder im mittleren Bereich durchaus noch so viel Anklang findest. Was hältst du von dieser Hypothese?
Das könnte natürlich eine Arbeitshypothese sein, ja. Viele Menschen, die ich habe, sind sehr ambitioniert, sind sehr karriereorientiert, haben auch einen Proven Track Record, auch wirklich mit Ergebnissen zu liefern, ja. Das sind schon Top-Kandidaten, muss ich schon wirklich sagen. Jeder halt speziell in seiner Ausrichtung, ja. Das kann sein, dass diese Positionen, dass sie immer weiterkommen wollen, dass sie entwicklungsorientiert sind und auch entwicklungsorientiert agieren. Das kann schon natürlich sein, ja.
Welche Anforderungen kommen denn da aktuell vermehrt bei dir an? Gibt es da auch einen Wandel? Jetzt gerade so im Top-Führungssegment, ist da eine Veränderung zu beobachten oder ist das sehr stabil in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren?
Ja. Teils. Also die großen, die Global Player oder auch der Mittelstand, der wächst, der steht unter einem enormen Druck. Ja, die wollen alle digital mithalten. Also diese Kompetenz, Digitalisierung, Transformation, Change Management in der Digitalität, also das heißt Organisationsentwicklung, Business Development, diese Kompetenz wird immer mehr gefordert. Natürlich auch alles messbar, das ist ganz klar. Also dieser Proven Track Record, es ist die Eintrittskarte, damit man erstmal mit dem Kandidaten auch spricht, ja. Mit Quereinsteigern, manche tun sich da schwer, manche sind schon offen dafür. Da kann man immer wieder nur appellieren, dass man auch jüngeren Menschen, die sich entwickeln wollen und auch enormes Potenzial haben, dass man auch mit diesen Kandidaten ins Gespräch geht. Weil oftmals habe ich zum Beispiel die Anweisung oder was heißt die Anweisung, dieses Anforderungskriterium must have, ja, zwingend notwendig, dass er schon einmal mindestens 5 Jahre oder 10 Jahre in einer CEO oder einer COO oder Business Unit Leiter Position war. Und wenn man dieses Must-Have hat, dann scheiden ja automatisch gleich die aus, die vielleicht von der oberen mittelmäßigen Ebene eine Ebene weiterkommen wollen und auch das Potenzial haben, ja. Und einige sind schon offen, dass sie sich auch andere Kandidaten anschauen, also es wirklich dann auch gewähren, aber nur einige. Ich kann natürlich auch nur von mir reden, ich bin eine Boutique, ich mache nur 30 Mandate im Jahr. Ja, ich mache das sehr im Kleinen und im Feinen, sehr sauber und sehr nachhaltig. Ich kann jetzt nicht mich vergleichen mit einem Global Player, wie die anderen Personalberater agieren. Oder? Aber ich sehe einen Trend, gerade auch bei den jüngeren, ja, Führungskräften, dass sie die Digitalisierung auch in Unternehmen vorantreiben wollen, ja. Also diesen Trend und diese Anforderung und diesen Skill, das ist unerlässlich, ja.
Hintergrund meiner Frage war zum Beispiel, dass circa 100 Jahre lang ein Konzept, wie Arbeit funktioniert, zu beobachten war und sehr erfolgreich war. Wir nennen das mal Taylorismus oder das Industriezeitalter mit so diesen Grundgedanken, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Ne? So. Und da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ne? Weil auch, sag ich mal, unser Kurswechslerbild auf Führung verändert sich natürlich sehr stark und natürlich auch in den Organisationen, mit denen wir arbeiten. Dass Führung gar nicht mehr so an eine Person, an den einen da oben gebunden ist, sondern eher im Kollektiv als Führungsarbeit dann organisiert wird und hinter Führung dann solche Dinge stehen, wie die richtigen Rahmenbedingungen zu gestalten, damit Digitalisierung erfolgreich ist. Rahmenbedingungen zu gestalten, damit optimale Formen der Zusammenarbeit sich finden können, die ich nicht anordnen muss, sondern ne, die Spezialisten, ne, die bei mir arbeiten, die sollen das ja ausgestalten und so weiter. Und weil das halt so komplex und dynamisch geworden ist, kann ich das alleine an der Spitze nicht mehr. Ne? Und das war so Kern meiner Frage, ob du da einen Wandel beobachtest, dass dann eher Top-Manager gesucht werden, die diese Skills halt mitbringen.
Ja, genau. Also ich hatte sogar spezifisch neulich eine Anfrage, die genau diese Skills in den Vordergrund gestellt hat. Die haben auch gesagt, wir brauchen keinen diplomierten Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt Anlagen und Großmaschinen, sondern wir brauchen wirklich im Innovationsmanagement ein Head, ja, also Head of Innovationsmanager war die Anfrage neulich. Wir brauchen jemanden, der die verschiedenen interdisziplinären Gruppen im Haus, also alle Diplom-Ingenieure, Verfahrenstechnik und so weiter, Kunststofftechnik, zusammenfasst, um da hier neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt praktisch zu platzieren. Und da wollten die unbedingt keinen Fachidioten in Anführungszeichen, der jetzt irgendwie einen Doktor in der Chemie oder sonst irgendwas gemacht hat, sondern sie wollten jemanden, der ein extrem gutes Kommunikationsverhalten hat, mit allen Abteilungen im Haus gut konstruktiv zusammenarbeiten kann, das Wissen zusammentragen kann, bündeln kann, praktisch so als Katalysator dient, um hier Innovationsmanagement zu betreiben. Und das war eine ganz tolle Anfrage, ein ganz, ganz tolles Mandat, ja. Und da sehe ich eben schon, die haben es erkannt, ja, dass sie einfach anders führen müssen und die Belegschaft praktisch auch komplett mit ins Boot nehmen. Also dieses Silo-Denken, ich mache meins und die Abteilung macht jenes und so weiter. Ich glaube, das hat auch ausgedient für die Zukunft. Das hat, glaube ich, schon jeder jetzt im Hinterkopf, dass es so nicht mehr funktioniert. Also gerade dieses New Work, ja, gerade was ihr so auch anbietet, ich denke, das ist kein Trend. Das wird sich einfach etablieren als das New Normal.
Ja. Ja, sehr schön. Das wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen. Lass uns mal versuchen, soweit uns das möglich ist, eine Glaskugel zu nehmen. Welche Trends siehst du? Wo geht die Reise hin? So beim Recruiting, bei der Personalgewinnung, rund um Fachkräftemangel? Was wird da so in den nächsten 5 Jahren vielleicht mal geschnipster Wert aus deiner Sicht so zu erwarten sein?
Ja, genau. Also ich bin keine Hexe, ja. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich kann nur meinen persönlichen Eindruck schildern, dass die Reise in die Spezialisierung, gerade jetzt im HR-Management, wird die Reise in die Spezialisierung gehen. Und da werden viele verschiedene Menschen am Tisch sitzen, die Spezialisten ihres Faches sind. Also da wird wirklich Marketing, Talent Acquisition, das hat ja ganz viel was mit Daten zu tun, also Daten-Driven Recruitment wird die Zukunft sein und auch man wird mehr global rekrutieren. Man wird auch mal einen indischen Ingenieur kontaktieren für eine bestimmte Aufgabe, ein Projekt. Das wird die Zukunft, das wird die Zukunft sein, ja. Ich denke auch im Bereich Leadership, Führungsverständnis wird sich auch einiges ändern. Man wird die Wünsche und Bedürfnisse der Kandidaten mehr in den Vordergrund stellen, wie sie arbeiten wollen, denn ich glaube nicht, dass die Menschen nicht mehr leisten wollen und nicht mehr nicht arbeiten wollen. Ich glaube, Menschen wollen arbeiten, die wollen sich produktiv machen, sie wollen sich irgendwie ergebnisorientiert in den Purpose des Unternehmens einbringen. Die Frage ist nur, wie sie eben arbeiten wollen. Und ich glaube, dass man auch auf Generationen übt, 50 oder wie auch immer, dass man die mehr einbinden wird, wenn man merkt, man braucht doch noch eine spezifische Fachperspektive. Ich habe es zum Beispiel auch neulich erlebt, da wurde ein Bekannter von uns, der ist Ingenieur, 60 Jahre schon in den Ruhestand verabschiedet, wurde von einem Unternehmen in München nochmal rekrutiert für ein bestimmtes Projekt, weil er eine fachliche Expertise hatte, die so schnell auf dem Markt nicht finden konnten. Und das zeigt mir dann einfach, Mensch, es ist doch schön, wenn verschiedene Generationen divers wirklich miteinander arbeiten können und das konstruktiv für dieses Unternehmen. Der Trend geht natürlich Digitalisierung, ganz klar. Alles wird nur noch über Daten gehen, über SEO-Geschichten und so weiter. Das weiß man ja auch. Und über Sichtbarkeit. Das heißt, wenn heute ein Unternehmen nicht sichtbar ist im Netz, ja, dann existiert das für die anderen Menschen nicht in ihren Köpfen, obwohl es real existent ist. Ich glaube, Das weiß jeder, die Musik wird digital gemacht, aber letztendlich entstehen dann dadurch Offline-Kooperationen und offline wird dann gearbeitet.
Wenn jetzt bei den Hörern und Hörerinnen Verantwortliche in, naja, KMUs, mittelständischen Unternehmen, mal als Beispiel, jetzt zuhören und sagen, klingt ja alles schön und gut und wo da die Reise hingeht. Ich bin immer kein Freund von pauschalen Empfehlungen, aber kannst du vielleicht so ein, zwei Dinge, ne, die heute vielleicht schon angegangen werden sollten? Wir hatten das Thema mit, naja, ich brauche schon Menschen, die sich um diese anspruchsvollen Personaltätigkeiten halt einfach kümmern. Ne? Das wäre schon, glaube ich, so eine Facette, die wir schon rausgearbeitet haben. Aber darüber hinaus, was würdest du den Verantwortlichen raten heutzutage, um da Anschluss zu finden, um diesem Fachkräftemangel noch weiter vorzubeugen und auch für die Zukunft vorbereitet zu sein?
Ja, also der erste Punkt ist Fachkräftesicherung. Ja, das ist mir extrem wichtig, die Fachkräfte, die ich im Haus habe, wirklich zu sichern, zu binden, weiter auszubauen und vielleicht auch sie zu fördern und auch zu entwickeln. Ja, also wirklich früher hat man das gesagt, Nachwuchsförderung, ja, Entwicklungsprogramme aufsetzen, entweder intern oder über externe Dienstleister, also wirklich intern ausbauen. Ja, da gibt's ganz tolle Beispiele, könnte ich 5 sofort nennen, wo es wirklich geklappt hat, dass ein Maschinenbauer oder ein Maschinenbautechniker zusätzlich nochmal einen staatlich geprüften Betriebswirt gemacht hat, um eben auch die Kennzahl innerhalb seines Produktionsbereichs auch verstehen zu können und hier profitabel für das Unternehmen wirken zu können. Also wirklich Personalentwicklung, Talentmanagement, Potenziale entwickeln intern. Das ist für mich das A und O. Ja, weil hier eigentlich viel verschlafen wird, meines Erachtens, was ich so sehe. Der zweite Punkt ist natürlich die Sichtbarkeit im Netz, ja, digital wirklich sichtbar sein und zwar strategisch und systematisch dies angehen. Und ich sage dann immer, man muss einfach mal beginnen. Ich brauche da jetzt keine riesengroße Agentur, die mir da Hochglanzauftritte macht oder ganz tolle Videos oder sonst irgendwas, sondern es gibt auch kleinere, kostengünstige, gute Agenturen, die wirklich das Ziel erreichen, dass ihr Unternehmen einfach sichtbar wird und zwar in ihrer Einzigartigkeit, damit Kandidaten sie finden und auch auf sie zukommen können. Das ist wirklich ganz wichtig. Ein zweiter Punkt ist eben, die Recruitingsabteilung aufzubauen, aufzustocken, mit Menschen, die auch wirklich eine Wertevorstellung haben. Ich arbeite hier nicht nur mit Daten, sondern mit einem Menschen. Also ein Recruiter, der Ghosting betreibt und der das Badge mit Hiring hat, aber sich überhaupt nicht ansprechen lässt auf LinkedIn, das ist ein No-Go. Es ist ein No-Go. Ja, also wirklich fähige Menschen hier einsetzen, ja, die mit Menschen arbeiten, weil es geht ja auch um die Reputation eines Unternehmens. Was ich noch sehe, es gibt ganz viele Baustellen, die anzupacken sind. Ich sage immer, wer Lösungen will, findet Lösungen, auch wenn es nur kleine Teillösungen sind. Und das ist der entscheidende Knackpunkt, Teillösungen zu suchen und zu finden und die dann auch umzusetzen. Und notfalls halt sich dann auch mal irgendwie mal einen Sparringspartner mal kurz zu leisten, um zu schauen, was ist denn möglich, auch innerhalb eines kleinen Budgets.
Ja, Daniela, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du deine Einsichten und deine Erfahrungen hier mit unseren Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Mir hat es irrsinnig viel Spaß gemacht, über den Fachkräftemangel und den Chancen, die da drin stehen, mit dir zu sprechen. Falls ihr Hörer und Hörerinnen Fragen an mich oder an Daniela habt, dann keine Scheu, uns zu kontaktieren. Ich weiß, Daniela ist auch in den sozialen Kanälen sehr, sehr aktiv. Die Kontaktdaten werden auch in den Shownotes wie immer zur Verfügung gestellt. Ihr dürft natürlich auch mir wie immer eine E-Mail schreiben an podcast@kurswechsel.jetzt. Da freue ich mich auch immer. Auch gerne Kritik, wenn ihr andere Meinungen habt als wir. Das ist ja nicht verboten. Auch wir gehen gerne in den Diskurs und lernen ja auch und entwickeln uns auch gerne. Von daher, Daniela, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Ja, vielen Dank, Frank, ja, für die Gelegenheit, mit dir mich einfach auszutauschen. Hat mir wahnsinnig Freude gemacht und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag. Alles Gute dir und schöne Grüße an den Kurswechsler.
Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.